Der Predigttext, der zu uns gekommen ist, als wir am Montag zusammensaßen, Arne, Sebastian und ich, ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 23 und 24. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist ein Text, den man eigentlich zu Ostern liest und auch darüber nachdenkt. Ich werde gleich noch erläutern, warum ich glaube, dass er heute angebracht ist. Die erste Begegnung, die ich mit dem Totensonntag hatte, war ein Freund, der mich erbost anrief und sagte: Roger, ihr Christen, ich war in der Disco. Um 12 wurde ich rausgeschmissen. Und ich musste gestehen, ich wusste jetzt gar nicht so genau, warum. Also habe ich mich da mal erkundigt, dass ein staatlicher Feiertag auch gewisse Regeln in sich trägt, die beachtet werden wollen. Die zweite Begegnung mit dem Totensonntag, der mir nie wirklich was bedeutet hat, war diese oder letzte Woche, als ich im Radio hörte, wie sich ein Vertreter der christlichen Kirchen positionierte. Es gab nämlich einen Aufschrei in Berlin der evangelischen und ich glaube auch der katholischen Kirchen, weil die Kirmes ist das ja eigentlich mittlerweile, diese Adventsmärkte mit allem möglichen Brimborium jetzt schon am Donnerstag eröffnen sollten und es wahrscheinlich auch getan haben, nehme ich mal an. Und der Vertreter sagte: Naja, es wird Sie nicht erstaunen, wir glauben, ein jedes Ding hat seine Zeit unter der Sonne. Und jetzt ist noch nicht Advent. Das Kirchenjahr hat dem Toten Sonntag einen festen Platz gegeben. Die evangelische Kirche hat daraus den Ewigkeitssonntag gemacht, um zu verdeutlichen, tatsächlich etwas, was eigentlich ganz unjüdisch ist, diesen Kreislauf. Den Kreislauf des Werdens und Vergehens. Zum einen, zum anderen noch wegen eines anderen Gedanken, auf den ich noch kommen werde. Am Montagabend haben Sebastian und Arne und ich uns zusammengesetzt, um uns gemeinsam auf diesen Gottesdienst vorzubereiten. Und ich kam aus einem unglaublich hektischen Tag und ich bin, das ist einigen vielleicht nicht so bewusst, sowieso relativ hektisch. Ich sage es jetzt nur mal zur Vorsicht, falls es da Missverständnisse geben sollte. Und in mir war nichts von Gott. In mir war auch nichts. Also ich habe mich aufs Essen gefreut. Und es passierte etwas, als wir schon beisammen saßen und aßen und Wein tranken und uns unterhielten. Friedgard war auch noch dabei. Auf einmal fingen wir an, wir haben uns erst über ganz andere Sachen unterhalten, uns über den Gottesdienst zu unterhalten. Und auf einmal spielten sich so die Bälle hin und her und ich merkte, dass ich mich öffnete, dass ich auf einmal mich sogar mit diesem Thema, es ist noch kein wirklich naher Angehöriger von mir gestorben, ich habe diese Art der Trauer von jemandem, der mir unheimlich wichtig ist, noch nie erlebt. Und ich soll dazu was sagen? Ja, ich kann eine theoretische Predigt halten, klar, das geht immer. Man findet einen Text zu dem Thema. Aber wie soll ich etwas wirklich sagen, wenn es mich nicht berührt? Was bringt das denn überhaupt? Und das Erste, was ich merkte, war, dass wir drei auf einmal, wie sich so die Dinge und die Teile zusammenfügten. Und ich glaube, du warst es, der den Gedanken hatte, lass uns als integralen Bestandteil dieses Gottesdienstes gar nicht so sehr die Predigt machen, die wollten wir uns eigentlich teilen, sondern lass uns die Möglichkeit geben, dass man sich verabschiedet. Und wie das genau aussehen wird, das wird Sebastian nachher noch genauer erläutern. Mir ist es aber wichtig, dass ihr den Hintergrund dieser Predigt und auch warum dieser Text, der kam dann als nächstes, der kam mir dann, dass ich dachte, ja, das ist wahrscheinlich wirklich der Text, den man sich mal anschauen sollte zu so einem Gedenktag. Wir gedenken der Kreuzigung durch das Abendmahl. Wir gedenken der Auferstehung durch das Abendmahl. Wir gedenken des neuen Bundes im Blute Christi durch das Abendmahl. Und wir gedenken an einem besonderen Sonntag der Woche dem Abschied, dem Loslassen, den Toten. Dem Toten, dem, was losgelassen werden will, dem, was gehen will. Und einen solchen Sonntag, einen solchen Gottesdienst feiern wir heute. So, nach dieser sehr langen Einleitung möchte ich mich kurz dem Text zuwenden. Als allererstes Weil das ist ganz wichtig, das ist bei Jesus ja immer so. Jesus benutzt ein Beispiel, das natürlich hinkt. Aber er benutzt ein Beispiel, das jeder verstand. Dass, wenn das Weizenkorn nicht anständig eingesät wird und nebenbei auch gegebenenfalls gedüngt oder anständig behandelt wird und wenn nicht genug Wasser und Sonne zur rechten Zeit kommt, dann wird es allein bleiben, sterben, keine Frucht bringen. Keine Ehre, die 60, 90, 120, wie viel auch immer, fach Frucht bringt, neue Ähren hervorbringt, das ist die Frucht der Ehre. Es bleibt dann alleine. Wenn es auf Stein gesät wird und nicht in die Erde gehen kann, es bleibt alleine. Es gibt ja ein ganzes Gleichnis von Jesus zu diesem vierfachen Ackerboden. Das verstand wirklich jeder. Es war ein Beispiel, dazu musste man nicht Theologie studiert haben, Pharisäer sein, man musste auch nicht herrschen und die Politik gestaltet haben, um das zu verstehen, sondern Jesus sagt hier etwas ganz kurz vor seiner Kreuzigung, ganz kurz bevor sich das, wofür er eigentlich gekommen ist, endgültig realisiert, von fundamentaler Bedeutung und jeder, aber auch jeder konnte das begreifen. Es gibt also keinen hier, der zu dumm oder zu schlau oder sonst irgendetwas wäre, den das nicht angehen könnte. Jesus hat es ja nicht so mit Kleinigkeiten. Zumindest wenn ich über einen Text aus dem Neuen Testament predige, also aus den Evangelien, ist es immer so, dass ich denke, meine Güte, das sind hier immer so große Dinge. Jesus, zumindest das, was uns überliefert hat, oder nach meiner Wahrnehmung, da geht es immer um eine Menge. Und der erste große Gedanke, den ich herausgreifen möchte, ist den der Notwendigkeit. Den der Notwendigkeit im Zusammenhang mit Bestimmung. Ganz selbstverständlich, das war jedem, der dieses Gleichnis gehört hat und auch uns klar, die Bestimmung des Saatkorns ist es ganz offensichtlich, Frucht zu bringen. Darum geht's. Das wird vorausgesetzt. Also ich habe einen Bruder, der würde das hinterfragen. Wieso eigentlich, würde der sagen? Gegen den bin ich auch normal. Aber man kann das ja, wir Menschen können ja alles hinterfragen. Aber das ist etwas, was ganz selbstverständlich von Jesus heraus vorausgesetzt wird. Dass die Bestimmung des Saatkorns ist es, Frucht zu bringen. Die Bestimmung Jesu war es, Frucht zu bringen. Ich behaupte das jetzt und wer mir nicht glaubt, den rege ich an, dass er die Kapitel 12 bis 16 liest. Das ist ein Text, der eingebettet ist, unmittelbar vor dem Passafest, wo Jesus dann selbst gekreuzigt wurde und gestorben ist, wo die ganzen Reden, die Abschiedsreden an die Jünger kommen. Jesus macht den Jüngern hier klar, die Bestimmung, der Vers 23 sagt es aus, es wird Zeit, dass der Menschensohn verherrlicht werde, seiner Bestimmung entgegengeht. Und die Bestimmung ist es, Frucht zu bringen. Und was ist das für eine Frucht, um die es da geht? Nicht allein sein. Nicht allein bleiben. Verbunden oder nicht verbunden, sondern der Weg dahin heißt wachsen. Erstmal sterben, aber wachsen, reifen. In die Gemeinschaft hinein wachsen können. Es heißt, ich bin in der Lage, ich trage in mir, das ist das Zweite, was Jesus einfach mal behauptet. Und was jedem auch klar war an diesem Beispiel, jeder, der hier heute sitzt, kann fruchtbar sein. Es ist in jedem Saatkorn die Fruchtbarkeit angelegt. Fertig. Das heißt, Jesus spricht wirklich zu allen. Das wird auch dadurch, durch den Vortext etwas verdeutlicht. Das ist nämlich so, dass einige Griechen zum Passafest kommen und die wollen Jesus sprechen und die gehen zu einem seiner Jünger, der einen griechischen Namen hat, der wiederum zu einem anderen Jünger geht und sie gehen zusammen zu Jesus und sagt, hier wollen nicht einige Griechen, also nicht Juden sprechen. Und anstatt dass Jesus mit diesen Nicht-Griechen redet, sagt er eben diese Worte und noch viel mehr. Aber wichtig ist, es geht tatsächlich um jeden. Jeder kann Frucht bringen. Jeder hier hat nicht nur die Anlage, sondern auch die Bestimmung, das ist die ganz einfache, platte Aussage von Jesus, Frucht zu bringen. Ich habe was zu geben. Nur falls hier heute jemand sitzen sollte, der meint, das stimmt nicht. Jesus behauptet das, und zwar absolut. Jeder hat etwas zu geben. Und zwar nicht etwas, was ihn auslaugen würde. Nicht etwas, es gibt das ja nicht, es gibt diesen schönen Schwesternhelferkomplex. So habe ich den früher kennengelernt. In den 80ern hieß der Schwesternhelferkomplex. Also so Menschen, die unheimlich viel anderen geben und irgendwie auch hoffen, dass sie auch mal was kriegen, aber die anderen kommen gar nicht auf den Gedanken. Der ist ja immer da, die ist ja immer da, die macht ja mit, die macht ja alles. Aber meine eigenen Bedürfnisse, das auch mal empfangen dürfens, werden von denen, denen ich so viel gebe, vernachlässigt. Und irgendwann werden diese Menschen krank und das nennt sich dann Schwester oder nannte sich früher Schwesternhelferkomplex. Heute heißt es dann wahrscheinlich Burnout oder so. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Ja, wir finden neue Worte, wir passen das an. Aber das, was Jesus hier meint, mit dem ich, Roger Schwarz, kann geben, hat nichts mit einem Schwesternhelferkomplex zu tun, hat nichts mit einer Art des Gebens zu tun, die mich auslaugt, die mich letztlich kaputt und fertig macht. Sondern Jesus sagt, es geht um ein Geben in Gemeinschaft. Es ist ganz interessant, ich habe mich vor einigen Wochen mit jemandem unterhalten, der auch den Brief von Volker gekriegt hat, den er im Mai oder April oder so geschrieben hat, wo er gesagt hat, wenn ihr wollt, dass ich Pastor bleibe, dann müsste das und das und das passieren. Als ich diesen Brief gekriegt habe, dachte ich, ja, Volker sagt uns hier, ich kann das nicht ohne euch. Ich komme mir vor wie so ein Alleinunterhalter. Ja, vielleicht nicht ganz allein, es gibt immer so eine treue Schar, die mitmacht, die sich auch unheimlich einsetzt. Aber eigentlich bin ich nicht der richtige Pastor für euch. Ich hoffe, dass ich ihn richtig interpretiere. Ich habe es jedenfalls so aufgenommen. Ohne euch. Mein Gesprächspartner sagte, ja, das hat mich eigentlich weiter aus der Gemeinde weggetrieben, weil das hörte sich so an, wie jetzt musst du noch mehr tun. Ich habe das ganz anders empfunden. Ja? Ich habe empfunden, dass er sagte hier, bringt Frucht. Ich kann nicht mehr Frucht bringen, es ist vorbei. Ich kann nur Frucht bringen mit euch zusammen. Und die Frucht, die hier gemeint ist, nochmal, hat nichts damit zu tun, wie mein Gegenüber das erlebt hat, sondern es ist ein aus der Gemeinschaft erwachsende Frucht. Ein sich gegenseitig guttun in der Gemeinschaft und da werden diese Gaben dann gehoben. Da können diese Gaben reifen und sich entwickeln. Als ich mein Schreiben da machen sollte wegen Gemeindeleitung, was ich mir denn so vorstelle, da habe ich mit irgendjemandem drüber gesprochen, ich habe es vergessen und sagte, du kannst eine super tolle Zeit beim Küchendienst haben. Bei uns hieß das früher Küchendienst, also Abwasch. Super. Ich kenne jemanden, die war 5 Jahre oder 10, war ewig lange bei einem Chor. Und das war die beste Zeit ihres Lebens. Immer diese Chortreffen. Und zwar nicht primär, weil sie gesungen haben, sondern wegen der Gemeinschaft. Weil diesem Gesinge, dem eigentlichen Anlass noch etwas beigefügt war. Jesus versteht unsere Grundbedürfnisse schon sehr gut, nicht? Es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Hier wird das Wort allein benutzt. Aber es geht um ein Alleinsein, was noch schlimmer ist als Einsamkeit. Nämlich ein Alleinsein, wider meine Bestimmung. Ich liege da als Saatkorn irgendwo auf hartem Boden und kann nicht sterben. Ich kann nicht wachsen, ich kann nicht reifen. Ich kann nicht ich selber sein, heißt das letztlich. Und ein Teil, und das ist das, was mich berührt hat, ein Teil dieses Prozesses hat was mit Sterben zu tun. Ein Teil dieses Prozesses hat was mit Loslassen zu tun. Jesus meinte das wörtlich. Jesus ist gestorben, 3 oder 4 Tage später. Ist ans Kreuz genagelt worden. Und daran erinnern wir uns heute. Jens hatte einen Gottesdienst gestaltet vor einiger Zeit, wo er Bonhoeffer zitiert hat. Und Bonhoeffer hattest du zitiert mit dem Zerbruch der eigenen Vorstellung. Dem Zerbruch dessen, was ich mir unter Gemeinschaft vorstelle. Wir wollen heute diesen Totensonntag etwas weiter fassen, als nur die Erinnerung an den geliebten Menschen oder den Menschen, der gestorben wird. Weil Jesus das auch weiter meint. Er meint es aber auch genauso. Er meint Tod, er meint Sterben. Er meint, es muss etwas tatsächlich auch, ich muss durch Krise gehen. Ein Teil dieses Wachstumsprozesses ist das. Und wir wollen uns daran erinnern und wir wollen dafür auch die Offenheit haben heute. Und wir wollen, und damit will ich auch schon zum Ende kommen, noch einen letzten Gedanken bedenken. Jesus spricht davon, dass es Zeit wird. Jesus aber antwortete und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das ist das, was Jesus unter Verherrlichung versteht. Wir verstehen unter Verherrlichung, ich habe mich mit meiner Tochter und ihrer Freundin unterhalten, in Vorbereitung auf diese Predigt heute Morgen. Ich habe den Predigttext vorgelesen und sie haben was dazu gesagt. Und wir haben dann, nachdem, was sie dazu gesagt haben, uns darüber unterhalten, dass die Freundin sagte, ja, wir durften früher im Kindergarten Gott nicht malen. Das muss ein evangelischer Kindergarten gewesen sein. Ich habe gesagt, ja, wie würdest du dir denn Gott vorstellen? Und dann kam das, nicht? Wie, mit so einer roten Robe. Aber die ist ganz weit, Roger, bis ganz weit hin. Und ich konnte mir das so etwa vorstellen. Ich sage, wie alt ist er denn? Ja, der ist so alt wie Papa. Und also man konnte sich was Königliches, Majestätisches vorstellen. Das ist das, was wir mit dem Begriff Verherrlichung verbinden. Wir verherrlichen Gott oder Menschen, wir geben Ehre, wir Lobpreis, was auch immer. Es geht immer um etwas Majestätisches, Mächtiges. Wenn Jesus von Verherrlichung spricht, dann sagt er als nächsten Satz, so das Saatkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Die Verherrlichung Christi ist allein darauf gerichtet, Frucht zu bringen. Allein darauf gerichtet. Das, was Jesus interessiert hat, war, dass die Finja oder der Roger oder wer auch immer irgendwann da ist und er selber ist. Irgendwann da ist und etwas ausstrahlt, wo die Menschen nicht dran vorbeikommen. Sagen, Mensch, du wirkst so sehr bei dir, kann ich da was von abhaben? Und dass der dann sagt, ja, ich bin nicht bei mir da, die vertikale Ebene. Ich habe eine Beziehung, die mir Kraft gibt und die mich füllt und die mich weitermachen lässt. Und das ist Gott. Und der hat mich wirklich verändert. Und die Behauptung ist, es wird passieren, in jedem von uns. Da ist keiner zu klein, keiner zu groß, keiner zu irgendetwas. Und es passiert auch etwas, wenn ich meiner Bestimmung nicht gerecht werde. Es passiert etwas mit mir. Das ist die zwingende Alternative, die Jesus hier, müsste man eigentlich mal so eine Bibelstunde zu machen, stimmt das eigentlich alles nicht, aufstellt. Er sagt, es ist ein Entweder-Oder. Du wirst entweder Frucht bringen oder allein bleiben. Und dieses Nicht-Alleinbleiben ist unmittelbar verbunden mit dem Fruchtbringen. Amen.
Ja. Zwischen meinem 22., sage ich mal, oder 18. und meinem 30. Lebensjahr habe ich weniger Tränen vergossen als überhaupt in meinem ganzen, also fast keine. In den letzten 10 Jahren bin ich derartig mehr empfindsam geworden durch verschiedene Dinge. Ich glaube, weil ich es einfach zugelassen habe. Und so eine Geschichte wie vorhin, diese Kindergeschichte, als ich die das erste Mal gehört hatte, hatte ich auch Tränen in den Augen. Und meine Tochter hat eine neue CD, da geht's auch, da wird das Thema nur so gestreift. Es geht so um Krankheit. Und da habe ich auch, als ich die gestern das erste Mal gehört habe, hatte ich auch Tränen in den Augen. Und als meine Tochter geboren wurde, hatte ich also mehr als Tränen, also Rotz und Wasser. Ich bin in den letzten 10 Jahren total empfindsam geworden. Was wir jetzt machen wollen, ist was sehr Empfindsames. Können wir das Licht so ein bisschen dimmen? Weil es jetzt um Licht und Dunkelheit geht. Ne? Was wir jetzt machen wollen, ist was total Empfindsames. Es geht darum, dass jeder, nur der möchte oder die möchte, eine Kerze nimmt, sie an der großen Kerze entzündet. Die große Kerze steht für die Osterkerze. Die Osterkerze, das Licht der Osterkerze steht für die Auferstehung. Eine kleine Kerze an der großen Kerze entzündet und sie hier auf das Tuch stellt und dazu nichts sagt und es einfach nur dafür stehen lässt. Und jeder weiß selber, wofür das ist. Für einen geliebten Menschen, der gestorben ist, ist natürlich das Thema von Totensonntag. Es kann aber auch um eine Sache gehen, die du loslassen musstest dieses Jahr oder irgendwann mal. Man kann ja auch von einem geistigen Kind sprechen, einem Projekt, einem Vorhaben, das losgelassen werden musste. Danach wird es noch einen Teil geben, den Roger dann einleiten wird, wo es auch nochmal die Möglichkeit gibt, was dazu zu sagen, aber unabhängig davon. Und wir wollen uns dafür viel Zeit nehmen, ungefähr eine Viertelstunde. Wir gucken mal, wie lang die Viertelstunde tatsächlich sein wird. Also ihr könnt euch jetzt noch überlegen, ob ihr nach vorne kommt oder nicht. Ihr könnt euch überlegen, was euch berührt hat im letzten Jahr, aber bitte auch davor, wenn es passt für euch. Für mich war das schon ein Jahr der Abschiede auch von Menschen und auch von Tieren. Und ich werde gleich den Anfang machen und erstmal eine Kerze aufstellen mit Finja. Ne? Machen wir das? Ach so, wir singen dazu ein paar Taizé-Lieder. Ja, genau. Und die nicht hier vorne sind und Kerzen aufstellen, singen die Lieder. Und ich kriege gerade ein Zeichen. Sollen wir dazu aufstehen? Okay.